Hallo Leute, herzlich willkommen zur UTMB Coverage 2025 von Alles Laufbar. Ihr könnt diese Trailfunk-Folge natürlich wie immer ganz bequem als Podcast hören. Wir würden uns aber auch freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal besucht, denn wir haben diese Folge auch als Video aufgezeichnet. Checkt dafür einfach die Shownotes für die Links und viel Spaß mit der Folge.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zur UTMB-Coverage von Alles Laufbar. Ich bin Christian.
Hi, ich bin Benni.
Und wir sitzen hier in unserem Chalet in Chamonix am Montag der UTMB-Woche, kurz vor dem Beginn der großen Rennen. Und wir haben heute zwei Gäste, beziehungsweise auch eine Gästin bei uns. Das ist einmal Sven Koch und Kimi Schreiber. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Schönen guten Morgen.
Hallo.
Und wir wollen heute vor allem über den OCC sprechen, der am Donnerstag starten wird. Genau.
Genau, deswegen auch unsere zwei Gäste. Wir haben heute viel Orange. Einmal Kimi und Sven von Adidas Terex. Und ja, wir wollen nicht nur über euer beider Rennen sprechen, sondern vielleicht auch ein bisschen über den OCC allgemein. Wer sind die Favoriten, die Favoritinnen? Wir haben eben schon ein bisschen gefachsimpelt. Ja, wir kennen es, glaube ich, alle ganz gut aus. Von daher freue ich mich auf das Gespräch. Kimi, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Ich hoffe, du erinnerst dich. Ich erinnere mich noch sehr gut. Es war, glaube ich, 2019. Ich weiß gar nicht, ob das dein erstes Mal in Chamonix war. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das erste Mal war.
Ich glaube auch, ja. Kann ja. Gut sein, ja.
Du warst das erste Mal bei Terex Chamonix. Du hast mich supportet beim TDS.
Ja, das weiß ich noch, natürlich.
Ja. Ja, das war sehr cool. Und ja, warst wahrscheinlich seitdem fast jedes Mal in der UTMB-Woche in Chamonix. Weil es war noch Covid dazwischen. Mhm. Hast sogar hier in Chamonix gelebt, kurzzeitig. Mhm. Von daher die Frage, wie hat sich dieses Chamonix-Gefühl vom ersten Mal, wo du wirklich das erste Mal hier diese UTMB-Hype miterlebt hast, noch relativ frisch im Terex-Team warst, zu jetzt geändert, wo du es ein paar Mal mitgemacht hast, Chamonix gut kennst und ja jetzt fast eine UTMB-Veteranin vielleicht schon bist?
Ich würde sagen, inzwischen ist es wie so nach Hause kommen, wenn ich herkomme. Ich kenne die Trails, ich kenne viele Leute in der Stadt, ich kenne die Stadt selbst. Von daher ist es inzwischen wirklich so ein Herzensort, den ich sehr lieb habe, auch wenn ich sagen muss, dass ich sehr, sehr froh bin, jedes Mal, wenn ich herkomme, nicht hier zu wohnen. Das war auf jeden Fall nach wie vor die richtige Entscheidung, wieder zurückzuziehen. Damals war es so ein, da war ich noch so neu. Also da hatte ich auch, ich hatte keine Ahnung, wie groß der UTMB ist, was das eigentlich bedeutet. Ich bin wirklich sehr, sehr blauäugig damals hierher gefahren und mir gedacht, cool, das wird bestimmt eine coole Woche mit dem Team und ich lerne alle ein bisschen besser kennen und ich supporte dich. Und da war das alles noch so super fern und neu und deswegen würde ich sagen, war das schon so ein steter Lernprozess über die vergangenen Jahre und das ein Kennenlernen von dem unfassbaren Event und von dem Sport selbst.
Ja. Sven, du bist Debütant, zumindest was als aktiver Teilnehmer hier, der Rennen, was das betrifft. Du warst aber wahrscheinlich auch vorher schon einige Male hier in Chamonix vor Ort, oder?
Ich bin zum dritten Mal da, glaube ich, zum dritten Mal.
Ich habe einmal nur hier trainiert, als ich mich auf Skyrunning World Champs rund 23 vorbereitet habe. Bevor ich dann dort nach Andorra geflogen bin, da war ich kurz hier. Vor 2 Jahren war ich hier, nur zum Zugucken. Und ja, jetzt war ich vor ein paar Wochen hier und mir ein bisschen was von der Strecke angeguckt, weil ich tatsächlich ihn noch nicht so gut kannte. Jeder so, ja, da und da muss er aufpassen. Und ich dachte so, okay, jetzt weiß ich auch, worüber ihr redet. Ja, und jetzt gucken wir uns das mal an.
Wie anders ist deine Gefühlslage jetzt, als Athleter hier tatsächlich vor Ort zu sein, nicht nur als Beobachter, als Supporter?
Ich glaube, ich bin jemand, der entspannt an ein Rennen hingeht, weil ich mir so denke, ja, okay, wenn ich jetzt da 30. wird,
interessiert es einfach keine Alles, also die Welt dreht sich weiter. Am Freitag wird die Sonne aufgehen. Und ob ich jetzt da performe oder nicht, so irgendwie davon hängt es nicht mein Leben oder Überleben ab. Von dem her kann ich da, glaube ich, fast jedem Rennen so entspannt ins Auge sehen, dass ich da mich jetzt nicht hetzen lasse, ob jetzt da ein paar Leute mehr zugucken. Ich glaube, ich bin Gott sei Dank in der Position, wo niemand auf mich guckt. Oder habe ich das Gefühl, oder dass sehr wenige Leute auf mich gucken.
Wir schon.
Ja, eben, besser sitze ich hier.
In dem Fall hatten Christian und ich die gleiche Frage vorbereitet und ich hätte dich so ähnlich das gefragt und habe mir gedacht, ja, beim Sven, hey, es war dein erstes Mal in Chamonix, das ist ganz hektisch in Chamonix und aber denke ich mal, Sven ist so cool, in dem prallt es alles ab. Oder?
Ja, ich glaube, du bist.
Oder bist jetzt noch ein bisschen nervös, 3 Tage vor dem Start?
Nee, ich habe meine Rennen natürlich schon so zurechtgelegt, wie ich es, oder so meine Renntaktik. Und ich finde, das ist ein Rennen, wo ich sage, es guckt so wenig jemand auf mich, dass es scheißegal ist, ob ich jetzt mit der ersten Frau nach Champillac reinlaufe, was ich mir sogar vorgenommen habe, weil ich mir so denke, ab Trient sogar habe ich noch 2,5, 3 Stunden Zeit, um Leute zu überholen. Und wenn ich halt so, wenn man in so einer halben Favoritenposition ist, dann guckt man doch so rum und denkt sich, oh, jetzt bin ich gerade so in Top 15, aber eigentlich will ich ja weiter vor und stresst sich am Anfang vom Rennen. Dann gehen von den Top 15 noch 5 hoch und dann bist du in den Top 10, aber dann gehst du selber hoch, weil du selber mit den Leuten zu schnell mit losgeschwommen oder losgerannt bist. Und so denke ich mir, ja, wenn ich halt als 50. nach Champillac rankomme oder als 60. so, dann habe ich halt immer noch die Gelassenheit und habe jetzt vielleicht für mich ein Zeitziel gesteckt, aber ich glaube, in solchen Rennen sich ein Positionsziel zu stecken, ist halt einfach für mich nicht das, was ich, also das, worauf ich strebe.
Ja. Kimi, kannst du diese Lachbuzine verzwenden?
Ich würde sie sehr gerne genauso wiedergeben. Ich bewundere das sehr. Wir haben das auch mit unserer Physio, mit der Sunny, habe ich da gestern drüber gesprochen, dass der Sven so entspannt ist und das richtig toll ist. Also was er sagt, kann ich auch, also ich war gerade im Kopf bei meinem letzten Jahr, wie ich durch Champillac gelaufen bin, definitiv nicht so. stehe auf jeden Fall mental dieses Jahr besser da, aber ich merke schon seit gestern wie so ein Switch, dass ich schon jetzt sehr angespannt in die Woche wieder gehe und ich schon sehr emotionsbehaftet bin. Und ich will einfach dieses Rennen jetzt einmal ein gutes Rennen haben. Und ich glaube, wenn ich einen guten Tag habe, schaffe ich das auch. Wobei ich tatsächlich sagen muss, auch ich habe mir jetzt nicht vorgenommen, ich werde heuer irgendwie die und die Position erreichen, weil das tatsächlich Quatsch ist, so ranzugehen. Und will einfach mein Ding machen. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon Erwartungen. Aber
5:30.
Genau.
Easy.
Du hast damit schon ein bisschen meine nächste Frage beantwortet. Ich bin mit dem Corsa-Marsch ein Stück zusammengelaufen, ich bin hinter dir hergelaufen und du bist da super gut über die technischen Trails mit dem zahmen Kaiser gelaufen und ich weiß nicht, ich würde jetzt von außen sagen, ich weiß nicht, ja, sich so tief im Einblick in dein Training, aber ich würde sagen, aktuell ist die fitteste, bist du die fitteste Kimi, die du jemals warst und ich habe ein bisschen so das Gefühl, die glücklichste und weiß nicht, ob das eine vielleicht mit dem anderen zusammenhängt, das eine von dem anderen kommt und das ist tatsächlich das bedingt. Willst du da zustimmen? Für die These?
Ja, also ich würde schon sagen, dass ich aktuell eine super gute Saison habe und das weiß ich auch und das ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl jetzt für den Einstieg in diese Woche. Ja. Ich würde auch sagen, dass ich mental und mit allem sehr, sehr glücklich bin, aber das war ich ehrlich gesagt letztes Jahr um die Zeit auch. Also da war ich mental auch gut da und so und diese Woche kann einfach wahnsinnig viel machen und das weiß ich inzwischen nach all den Jahren, in denen ich jetzt hier war und deswegen bin ich sehr. Also ich schaff's dieses Jahr so gut wie noch nie, einfach komplett mein Ding zu machen. Also ich höre total an mich rein. Ich meine, ihr kennt mich inzwischen alle ein bisschen, so dieser innere Intro, der dann manchmal hochkommt, eben lasse ich auch zu 100% zu, gehe oft in mein Zimmer, lauf immer allein, lauf immer mit Musik, lass mich nicht von diesem Gewimmel hier anstecken. Und das, glaube ich, funktioniert ganz gut. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auf den OCC. Also es war letztes Jahr was wirklich so, wo wir gesprochen hatten, letztes Jahr war so, ich freue mich, wenn es vorbei ist. Ich glaube, da hatte ich sogar gesagt, der beste Part von der Strecke ist bei Villa Floria. Das sind ja die letzten Kilometer.
Ja.
Das heißt, eigentlich habe ich mich aufs Ende des Rennens gefreut. Und wenn's so dieses Jahr ist es eher, ich freue mich auf das Rennen, weil ich Bock drauf. Und ich hoffe, das bleibt bis Donnerstag im Auto. Das wäre sehr schön.
Mhm. Ihr sind ja auch Mitverursacher von dem Trubel und vielleicht auch den Stress dann auf eurer Seite, ja, die jetzt halt in der Rennwoche irgendwie Interviews geben müssen, wie jetzt heute. Es gibt Athleten, die ziehen sich da wirklich komplett raus. Die haben uns auch geantwortet, also nee, ich stehe nicht zur Verfügung, ab dem Tag vielleicht oder so. Wie managt ihr das? Managt ihr es selber oder lasst ihr euch da irgendwie auch von Terex vielleicht mit beraten? Oder können wir zukünftig, sozusagen müssen wir zukünftig damit rechnen, dass beim UTMB 2028 keiner mehr mit uns reden will in der Rennwoche, weil alle dahinter gekommen sind, dass der Stress vielleicht nicht so hoch ist?
Du sagst, wir müssen ein Interview geben, wir dürfen ein Interview geben. Und ich glaube, das ist der Unterschied, dass man, glaube ich, einfach sagen muss, wenn man da keinen Bock drauf hat. Mhm. Und ich finde, mich stresst sowas nicht, weil ob ich jetzt in Chalet mit 10 anderen darüber rede, die wahrscheinlich, ohne euch jetzt anzugreifen, deutlich fitter seid als ich, und dir dann sagen,
das ist passt.
Und dir dann sagen, boah, ja, halt geistkranke Wochen gespult und was weiß ich, glaube, das macht mich oder bringt mich mehr auf schlechte Gedanken oder andere Gedanken, als wenn ich jetzt mit irgendjemandem drüber rede. Von dem her, ich bin gleich,
wie gesagt. Du hast dich besser gefühlt, als Christian vorhin seine ITRA-Punkte genannt hat.
Ja, eben.
Ja, aber wir können natürlich schon noch so gerade diese Reflexion in Gang setzen. Also so, wie fit bin ich eigentlich, was sind eigentlich meine Erwartungen an mich selbst und so weiter. Und keine Ahnung, ja, also ich sag jetzt mal, John Elden beispielsweise, ja, der sagt halt, wir können nach dem Rennen sprechen. So, dann gibt's ja auch was zu erzählen. Vorher, ach, weiß ich gar nicht, ne, will er nicht so zum Beispiel.
Ja, gut, mich jetzt mit John Elden zu vergleichen, war ja auch mutig. Aber nee, also ich habe da gar kein Problem damit. Mhm. Ich glaube, wenn es zu viel wird, ich meine, so 3 Tage davor soll man schon auch mal mittags seine Beine hochlegen und dann genug essen, genug trinken, und wenn man dann irgendwie dann aufhört, früh am Morgen was zu essen und dann laufen zu gehen und sich dann so richtig abstresst und halt sein Frühstück auslässt und dann nach vorne schiebt oder um 5:30 aufsteht, dann wird es irgendwie ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, wenn man so in seinem normalen täglichen Trott drin ist, dann eben genau das finde ich ja gut, dass ich daheim liege ich ja auch nicht den ganzen, ja okay, die liegt schon meistens den ganzen Tag rum, aber war ja trotzdem irgendwas zu tun, und ja, das lenkt einen vielleicht auch so ein bisschen ab. Und ich glaube, wenn man genug über das Rennen, ich meine, ich hatte jetzt, glaube ich, so viele Longruns, dass ich lang genug über dieses Rennen reflektieren und nachdenken konnte, dass mich jetzt, glaube ich, keine Fragen mehr aus der Ruhe bringt.
Toni McKenna war bei Free Trail, und ich finde, sie hat das ganz schön gesagt, weil der Dylan hat sie das auch gefragt, und sie hat gemeint, mir hilft es eigentlich eher, in den Modus des Rennens zu kommen. Das fand ich eine schöne Antwort, und ich finde das tatsächlich auch, also ich finde, der Sven hat recht, wenn es jetzt wirklich so viel wird, dass man seinen eigenen Tagesablauf nicht mehr hinkriegt und dass man sich gestresst fühlt, dann wird es irgendwann auch so, dass ich sage, ja gut, dann ist es wirklich nötig, das zu tun, oder kann man nicht Dinge verschieben. Aber ich sehe es schon auch so, dass es eigentlich für uns ja eher auch eine Plattform bietet und aber auch die Chance ist, so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht aus diesem Trott des Chalets oder was auch immer, so ein bisschen rauszukommen. Und ja, es ist ja auch, also ich finde es eigentlich auch was Schönes, eingeladen zu werden. Deswegen, ich sehe es ein bisschen wie die Toni, so diese Möglichkeit, vor dem Rennen drüber zu sprechen, mit dem Risiko, dass dann halt was schief geht und man dann sich das danach anhört und sich dann, ja, okay, also so ganz ist es nicht aufgegangen, das gehört halt dazu, aber ich finde es eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, solange es halt in der Balance ist, würde ich sagen.
Mhm. Aber lass uns mal über Sport reden. Der OCC startet am Donnerstag früh. Sven, du hast gerade schon ein bisschen runtergespult und hast behauptet, es interessiert ja eh niemanden, wie du abschneidest. Vor unserem Gespräch hattest du gesagt, du bist noch der 50. gerade in der Elite-Liste. Ich glaube aber schon, dass Leute das beobachten, wie du dort abschneidest. Vielleicht auch jetzt, weil wir würden jetzt zum Beispiel als alles Laufbar-Experten sagen, du bist ja so ein bisschen ein deutscher Hoffnungsträger. Benedikt Hoffmann läuft nicht, Hannes Namberger ist auch nicht am Start. Also aus deutscher Sicht gucken wir auf jeden Fall auf Sven Koch.
Das war ja auch die Schlagzeile, dass Hannes Namberger nicht läuft und nicht, dass ich laufe.
Aber gut,
das muss ich schon anbringen.
Das ist okay, das ist so gut, die Kritik nehmen wir auf. wie schätzt du deine Chancen ein? Vielleicht kannst du aber auch ein bisschen erzählen, wer aus deiner Sicht die absoluten Favoriten sind beim OCC, beim Männerfeld?
Ich glaube, ich fange mal mit meinen absoluten Favoriten an.
Gerne.
Ich glaube, Luca Del Piero ist, vor allem wenn das Wetter schlecht wird, mein geheimer, also steht für mich am Podium.
Ja.
Einfach weil er so konstant ist. Der steigt nie aus, der hat nie Probleme, der, ich weiß nicht.
Italienische Läufer von Scarpa.
Richtig.
Wir müssen es ein einordnen, weil ja, jeder kann das so gut rausgehst, wenn. Ja,
den habe ich vor, ich glaube, in meinem ersten Jahr, wo ich bei Terex war, bei Snow Skyrunning in der Sierra Nevada kennengelernt. Und da haben wir halt so ein bisschen Larifari-Eindruck gemacht und seitdem haben wir uns immer wieder auf Rennen getroffen und immer wieder unterhalten. Und seitdem ist halt so krass gut geworden und immer so, der fliegt so unterm Radar, der hat so keine so eine Star-Allure wie andere Leute, sondern der ist halt so ein Pupp und der rennt halt gern und macht halt gefühlt jedes zweite Wochenende ein krasses Rennen irgendwie. Er ist krass gut im Skyrunning, war, glaube ich, vierter bei Segama dieses Jahr. Und für mich jemand, wenn das Wetter schlecht ist, gerade auf den technischen Passagen, jemand, der es halt hinten raus richtig laufen lassen kann, auch da dann von La Flechère runter, glaube ich, wenn es da anfängt, richtig zu regnen, dann, so wie es aussieht, ist das jemand, der richtig stark ist. Antonio Perez kann das natürlich auch, wenn man seine Segmentseiten darunter anguckt, denkt mir, wie zur Hölle kann man das noch nach der Zeit?
Der war letztes Jahr Zweiter.
Dritter. Pupi, dann Perez. Aber Pupi, ich glaube, es war sein zweites oder drittes Jahr in Folge auf dem Podium. Also er geht auch immer so ein bisschen unter und wenn er seine Kette ein bisschen schief hindreht, dann geht es richtig ab. Auf jeden Fall, der Chin kann man halt nie abstreiten. Der hat gerade einen geisteskranken VK hingelegt, irgendwie, wo auch nicht nur Pfeifen schon davor waren, den Kursrekord komplett zerlegt. Da denken wir mal, der kann halt mal 100 Meilen, aber der Kerl ist halt auch schon 64 auf dem Halbmarathon gerannt. Also der kann halt einfach alles. Und ich glaube, der hat auch die nötige Gelassenheit bei so einem Rennen, weil es halt nicht UTMB ist und nicht jeder so, boah, der muss gewinnen. Und der hat sich so lange sich drauf vorbereitet und krass. Und hier und da. Und bei Jim ist meistens gut, das zeigt, wenn man nichts von ihm hört, dann geht's ihm gut. Und man hat lange nichts von ihm gehört.
Ja.
Und natürlich, ja, Pedder muss man auf jeden Fall nennen. Ich habe mit Pedder geredet, der hat gemeint, er hat seine besten Wochen seines Lebens hingelegt. Das ist, glaube ich, auch immer fit.
Ist er wieder vollkommen genesen, weil er war ein bisschen verletzt im letzten Jahr.
Ja, ein bisschen Sprunggelenk und vor allem eine Infektion, also ich will jetzt, aber ich bin mir sicher, eine Infektion in seinen Nasennebenhöhlen hat ihn relativ lang und das war dann auch eine Infektion auf seinen Stimmbändern, deshalb. Also ich habe manchmal mit Pedder versucht zu telefonieren und er hat seinen Mund bewegt, aber kam halt nichts mehr raus. Und das hat ihn so gleich ein bisschen zurückgeworfen. Deshalb ist er, glaube ich, auch hungriger denn je. Hat bei Monte Rosa, glaube ich, oder bei dem UTMB-Rennen im Auster eine ziemlich stabile Performance hingelegt. Glaube ich, auch zweithöchster UTMB-Index auf 50 Kilometer dieses Jahr. Das wären so meine...
Wir merken schon, das ist ein brutal... dichtes Feld, brutal viele. Ich glaube, du hast noch ein paar Leute nicht genannt. Manini, Davide Manini und aber jetzt sag mal, wie siehst du dich selber in diesem Wahnsinnsfeld?
Ja, ich habe das natürlich auch lang und breit analysiert und
wie wir dich kennen.
Habe auch schon auch lang und breit analysiert, wie gut die Frauen sind bei den meisten Rennen. Und die erste Frau ist meistens zwischen 18 und 25. Ich denke, wenn ich zwischen 18 und 25 ankomme, ey, bester Tag meines Lebens. Von dem her glaube ich, wie gesagt.
Ist das jetzt Platzierungsziel? Hast du auch so Zeitziele?
Wenn ich, also ja, ich finde es mal so grob durchgegangen, was ich so rennen könnte. Und ich würde sagen, so zwischen 5,45 und 5,50. Ich glaube, das Wetter spielt ja auch groß mit rein. Aber so, ja, zwischen 5 Stunden 45 und 5 Stunden 50. Sehe ich mich.
Zur Einordnung, Eli Hemming ist letztes Jahr auf 5 Stunden 11 gelaufen.
Richtig, ja. Da haben wir auch versucht beizubringen, wie man das Ding rennt, aber.
Eli Hemming ist lustigerweise Svens Trainer.
Genau, beide, Eli und Haber, kümmern sich um mich, schinden mich.
Also, das Know-how, wie man im OCC gewinnt, da bist du ganz dicht dran.
Ja, richtig. Also, wie man. Oder ich meine, Thema ist auch in Argentina raus, aber es hat, glaube ich, gesundheitliche Gründe gehabt, aufgrund ihrer Bandscheibe, die da ein bisschen gerade Probleme gemacht hat zu dem Zeitpunkt. Aber ja, ich glaube, die haben mich schon, sag ich mal, adäquat vorbereitet.
Kimi, wie sieht's
bei dir aus? Definierst du deine Ziele eher nach Zeit oder nach Platzierung? Was hast du dir vorgenommen?
Also ich gehe da komplett anders dran. Ich habe mir natürlich die Startlisten schon auch angeschaut. Also das wäre gelogen, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Ich muss aber sagen, weder habe ich mich jetzt mit diesen Favoritenrollen auseinandergesetzt, noch mit irgendwelchen Zeiten, noch mit sonst irgendwas. Tatsächlich kann es auch noch passieren, dass die Strecke geändert wird, je nachdem, wie es Wetter wird. Könnte ich mir vorstellen, dass sogar eintritt. Dann ist eh wieder alles ganz anders. Und dementsprechend, ich gehe ehrlich gesagt dieses Jahr einfach so dran, dass ich nicht überpacen will, wie letztes Jahr zu Beginn, und einfach in mich und meine Form und meine Verpflegung vertraue und aber auch darauf, dass ich die Strecke einfach schon ein paar Mal gelaufen bin. Und ich auch sagen würde, die liegt mir. Trotz dieser technischen Traverse darüber zum Col de Balme ist es eigentlich... ist es eigentlich eine Strecke, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich muss aber auch sagen, diese Elite-Liste da, die hat mir schon noch einen Confidence-Boost gegeben, weil da bin ich nicht so schlecht gelegen. Ich weiß, der UTMB-Index ist jetzt nichts, worauf man rein vertrauen sollte, was die Leistung angeht, aber nichtsdestotrotz hat es mir schon was gegeben, da zu sehen, dass ich schon jetzt nicht ganz unten liege, sondern schon, ich glaube, in den Top 15 oder sowas. Und das gibt mir schon, da sehe ich mich irgendwie auch. Also das Gefühl nehme ich schon mit, auf jeden Fall. Ja.
Die Traverse wurde noch deutlich verbessert.
Was heißt das?
2 Wochen oder so. Da haben wir einige Bäume und alles Mögliche noch ein bisschen.
Ja, aber die können, ja, wir werden sehen. Also ich habe mir auch tatsächlich dieses Jahr die Strecke genau gar nicht angeguckt. Ich meine, ich kenne sie auch genügend, aber ich wollte mir heuer einfach die Chance geben, den OCC dann zu erleben, wenn ich ihn laufe, und nicht davor mir irgendwie zu denken, boah, die Traverse, die wird brutal, oder der Anstieg hoch nach Flegère oder was auch immer. Ich will einfach nur das Positive dann am Renntag haben. Genau, das ist mein Ziel für dieses Jahr.
Also ist vielleicht auch besser, wenn ich jetzt meine Frage an Sven adressiere, wenn ich frage, wer will Frauen?
Ja, na, das kannst du auch mich fragen.
Ah, okay, dann frage ich Stefan. Okay, ich frage euch beide einfach.
Ja.
Wen seht ihr bei den Frauen als Favoritin?
Also ich glaube, die Judith gewinnt. Tatsächlich, ja. Ich glaube, das ist für mich irgendwie, die ist so cool und so stark. Die kennt die Strecke jetzt. Gerade wenn es regnet und noch mal ein bisschen technischer wird, könnte die auf jeden Fall, was die Downhills angeht, noch mal die Nase ein bisschen weiter vorne haben. Sarah Alonso ist Sarah Alonso.
Letztes Jahr 5.
Ja,
oder 4. Eins von beiden,
ich weiß.
Ja, ja. 4. oder 5.
4. oder 5. Ist, glaube ich, auch vorne mit dabei. Sophia Laugli würde ich jetzt auch mal nicht unterschätzen, ehrlich gesagt. Wer ist denn noch?
Wir haben noch eine
Miao Yao ist
noch dabei,
die Siegerin vom letzten Jahr, die am Streckenrekord gelaufen ist.
Und Chicken Geno, Jolene Chicken.
Genau. Aber ich glaube, sie könnte mit, wenn es so nass wird, mit den Downhills ein bisschen zu kämpfen haben.
Ist auch ganz schön lang wahrscheinlich für sie.
Ja. Von daher glaube ich tatsächlich, die da vorne eingeindexed sind, die können schon auch da vorne ihre Rennen machen. Die Rosanna finde ich jetzt auch nicht zu verachten tatsächlich. Also ich glaube, dass das ein super spannendes Frauenrennen wird. Aber ich würde sagen, auf eins setze ich Judith, alles andere lasse ich offen. Okay. So ist mein Herangehen.
Ja, muss vielleicht ein bisschen. Ja, Judith Weider auf jeden Fall immer ein heißer Tipp. Hat
in ihrer Erfahrung auch einfach.
Ja, hat bei Marble Marathon ist aber auch nicht so geglänzt, finde ich.
Das ist die zweite geworden, oder? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf?
Ich glaube, sie hat vorletztes Jahr gewonnen und letztes Jahr war sie Zweite. Ne? Sie hat sie nicht mehr, sie hat Downhill, hat sie wieder Embeds aufgeholt,
ja,
aber Jolene Chicken-Geno nicht mehr geholt. Ja.
Ja, aber da hat sie irgendwie für mich am Anfang, also Balkon-Bound-Seite, so ein bisschen irgendwie vielleicht nicht so einen krassen Eindruck gemacht, aber natürlich, sie ist halt, sie ist ein Monster. Also die hat mich halt auch schon mal, es war haarscharf, weil sie, dass sie mich gerade nicht so bekommen hat. Und deshalb denke ich mir, das wäre jetzt zum Beispiel jemand, wo ich sagen würde, ich bin der Champion-Lack, wenn ich laufe. Perfekt. Screen-Time.
Screen-Time. Gut gepaced.
Wunderbar. Nein, Spaß. Aber ja, noch eine Stunde vorbei, dass sie weit vorne ist. Sophia Laugli, weiß ich nicht, hat auch verletzungstechnisch ein bisschen zu kämpfen.
Dieses Jahr auch gar nicht so offen.
Und steht natürlich vor einer olympischen Saison im Langlauf. Und ich glaube, wenn du die Chance hast, zu Olympia zu gehen, Dann würde ich sagen, OCC ist mein sekundäres Ziel. Und so wie ich die ganzen Langläufer sehe, wie sie gerade schon trainieren, hat jetzt auch die ganzen Rollski-Rennen da in Schweden ausgelassen, die ganzen Bekannten. Weiß ich nicht, ob sie jetzt 100% fit ist für sowas oder für OCC. Dann Rosa, unsere spanische Compass-Sport-Athletin. Ich glaube, die ist recht weit vorne dabei. Die kann vor allem auch technisch.
Da war ein voller Name, bitte.
Rosa, Lia, irgendwas.
Von Terex.
Nee. Compass Squad. Ach so, eine ganz schlanke.
Die ist vierte bei Zigama geworden, glaube ich. Und ist jetzt auch Pits gelaufen, oder?
Nee, da war sie nicht dabei.
Ach so. Auf jeden Fall ist die aktuell, glaube ich, vier gerankt.
Ja, die ist sich auch weit vorne. Sarah Alonso seit ihrem Crash mit der Kuh. Weiß ich nicht, ob sie 100% fit ist. Ja, aber doch.
Judith Weiler. Lot Mathis, läuft die?
Nee, ich glaube sie nicht.
Achso, okay.
Ja, aber ich glaube, außer die Frauen ist auf jeden Fall noch ein Platz auf dem Podium, wo so ein richtiger Underdog kommt.
Ja.
So wie dieser Schweizer Triathlet, der bei Serzi Nai so aufgeräumt hat. Ja. Oder halt lange Zeit aufgeräumt hat.
Ja.
Bis ihn verräumt hat. Aber
ja.
Ja, ich glaube, es wird ein richtig spannendes Rennen. Und es wird auch ein Rennen, wo, glaube ich, Leute richtig, also Jolene geht halt immer geisteskrank los und halt bis Bovin wird die auf jeden Fall vorne mit reinhalten und dann, ich glaube, ein Triant trennt sich dann nicht Spreu vom Weizen.
Okay. Ja, jetzt haben wir über die absoluten Favoriten und Favoritinnen gesprochen. Wollt ihr eure Chancen eigentlich mal gegenseitig ein bisschen einordnen? Also,
das ist ein Ticken too much. Ja. Würde ich jetzt gerne lassen.
Aber dann fragen
wir. Das Einzige, was ich gerne sagen wollen würde, das ist mir vorhin gekommen, ich finde tatsächlich auch, dass du dich nicht so klein machen solltest.
Das mache ich ja nicht, klein nicht.
Ich glaube, der Sven ist so ein Underdog, wie er es gerade gesagt hat, bei den Frauen, den man weiter vorne erwarten darf, als er es selbst vielleicht denkt. So will ich dich
entfernen. Ja.
Das ist doch schon mal gut. Hast du doch meine Frage gut beantwortet.
Ich habe mir natürlich die Liste schon sehr genau angeguckt und bei ganz vielen Leuten denke ich mir so, wo habt ihr euren Index her?
Ja.
Also die haben halt irgendwo, ja, aber keine Ahnung.
Nicht so viel auf Punkte schauen, oder?
Wenn ich 5 Stunden 45 renne, das hat ja immer für Top 20 gereicht, auf diesem Kurs, dann denke ich mir, ja, 5,45 eigentlich machbar. Aber es halt immer noch, keine Ahnung, Love Leger, ein Training fühlt sich immer geil an. So, und dann kommst du halt mit echt angeschossenen Beinen dahin und denkst dir, ja, das ist, also alles, was da so richtig laufbar war, ist doch auf jeden Fall jetzt steil geworden in den letzten Wochen. Aber gucke ich mir an.
Sven, du bist ja auch als Trainer unterwegs, habe ich gesehen. Vielleicht mal mit dieser Brille auch auf die Strecke geguckt, so welche Fähigkeiten braucht man denn jetzt hier beim OCC jetzt, um die Strecke gut zu bewältigen?
Ich glaube, vor allem Fatigue Resistance, man braucht jetzt nicht die ultraschnellen Beine. Durch das, dass vor allem die sehr laufbaren Passagen am Anfang liegen. Also ich würde sagen, dass alles von Ossière bis Champelac und dann bis es nach Rouvigne hochgeht, also bis man dann diesen Vorstieg, diesen Falls oder schon relativ steilen Vorstieg verlässt, dass man da schon relativ viel und schnell laufen muss, aber jetzt nicht, also da rennt, ja, ein paar Länder schon mit 13 runter, aber das ist halt nicht unbedingt sinnvoll. Von dem her, und da hat man relativ frische Beine. Von dem her hat man relativ schnelle Beine und dann heißt es eigentlich nur noch Fatigue Resistance und ja.
Magst du das mal Fatigue Resistance?
Ermüdungsresistenz.
Ermüdungsresistenz. Oh, Entschuldigung.
Ja. ja, aber guter Hinweis.
Ja, also,
das hätte eigentlich für uns kommen müssen.
Ja. Ermüdungsresistenz.
Dann müssen wir das Publikum ein
bisschen. Sind jetzt nicht alle so krass im Trainingssprech.
Ja, Entschuldigung. ja, ich glaube, Ermüdungsresistenz ist das, was man am allermeisten braucht. Und dass man vor allem nach diesen Downhill von Col de Balme bis Argentia, dass man da dann irgendwie nochmal seine Beine in die Hand nehmen kann und wirklich sich zwingen kann, die Anstiege zu laufen.
Das ist ein guter Hinweis, weil das OCC ist zwar jetzt der kürzeste von den drei World Series Rennen hier, aber es ist trotzdem ein übelstes langes Rennen und das bedingt natürlich auch eins, ein gutes Pacing. Ich glaube, Sven und ich, wir haben im Pitstall kurz drüber gesprochen, du, wie der Ilja Hemming letztens sehr gepaced ist. Er hat das Ding zwar am Ende gewonnen, aber er ist auch ziemlich gestorben und hat ziemlich bezahlt, musste ziemlich leiden am letzten Anstieg. Hat es dann glücklicherweise trotzdem durchgebracht. Wie sind vielleicht eure Kriege zuerst? Habt ihr eine Pacing-Strategie? Am Anfang ist es auch schwierig. Man muss vielleicht bei sich bleiben, darf man sich mitreißen lassen.
Also ich habe eigentlich keine Pacing-Strategie. Ich kann auf jeden Fall sagen, was ich aus vor allem letztem Jahr gelernt habe, ist, dass man bei manchen Stellen, die laufbar erscheinen und wo vielleicht manche wahnsinnig schnell wegrennen, zumindest in meinem Fall, da ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht verschießt. Auch jemand wie Therese Leboeuf, die hat man bisher noch gar nicht genannt, die ist jemand zum Beispiel, die hält sich immer ein bisschen zurück und geht dann in der zweiten Hälfte rein. Clementine Geoffrey letztes Jahr hat mich im zweiten großen Anstieg überholt, kam von hinten und ist am Ende Dritte geworden. Also ich glaube, man kann im OCC schon ein bisschen raffiniert laufen, wenn man sich am Anfang ein bisschen zurückhält und die Körner noch spart, zumal wir uns ja auch komplett selbst verpflegen müssen. Heißt, man muss auch diese ganze Verpflegungsstrategie ziemlich sinnvoll angehen. Wann füllt man wie die Flasks auf? Wo macht es Sinn, vielleicht ein bisschen weniger reinzupacken? Dann wird's nass und so. Also ich glaube, das Pacing ist gar nicht mal unbedingt das Einzige, sondern kommt auf jeden Punkt an. Deswegen schaue ich einfach, dass ich, so wie bei jetzt in diesem Jahr jedem Rennen, auch bei Canyons, habe ich ziemlich schnell gemerkt, meine Strategie an der Henna dran zu bleiben, die funktioniert heute nicht. Ich mache einfach meine Strategie und mache so, wie ich mich fühle. Und das hat am Ende ganz gut geklappt und so gehe ich ein bisschen rein. Also Split-Zeiten und so weiß ich noch nicht, schreibe ich mir vielleicht auf den Arm. Aber ansonsten vertraue ich tatsächlich so ein bisschen drauf, dass ich dieses Jahr einfach weiß, wie ich es angehe.
Das klingt echt ganz gut, weil du willst dir keinen festen Plan machen, weil das kann ja auch voll Druck erzeugen, sondern machst du ein bisschen variabel, je nach Rennverlauf.
Ja.
Das wäre, wie es bei dir?
Also, ob ich so versehen ein richtiges Greenhorn bin. Und wirklich, es ist kein Spaß. Ich versuche wirklich mit der ersten Frau nach Champs-Élysées zu kommen. Also, und es, natürlich habe ich schon richtig genördet und habe geguckt, wie weit vor man noch kommen kann, wenn du bei Wien 40 stellst, kannst du am Ende 10er werden. Und im Fußball würde man sagen, Spiel dauert immer 90 Minuten und von La Flechère bis ins Ziel sind es 7 Kilometer.
Ja.
Und das kriegt das, also allein von Argentière bis ins Ziel sind so eine Stunde 15 bis Stunde 20, je nachdem, wie schnell man rennt. Ich sage jetzt mal, eine Stunde 20 ist auf jeden Fall machbar, wenn man noch einigermaßen weiß, wie man heißt. Und da gibt's halt Leute, die halt dann eine Stunde 40 brauchen. Und das ist halt das Fiese beim Trailrunning, so, du bist in so einem mentalen Strudel drin, dass du gerade irgendwie dich nicht geil fühlst. Und dann kommst du ins Eck und da gehen halt zwei Leute und denkst dir, hey, was macht ihr hier? Und du gehst halt einfach schnell vorbei, so. Oder diese Überholaktion von, Ruth Croft letztes Jahr, wo halt auch nach La Flechère hoch einfach, die ist einfach da dran vorbei gesprintet. Natürlich, um sie einfach auch psychisch zu brechen.
Beim UTMB.
Ja, Marianne Logan hat sie da einfach mal komplett abrasiert. Und das kann halt so schnell passieren, dass du, und deshalb versuche ich mich eher daran zu halten, langsam los und dann nach, ich meine, klar, man sammelt dann vielleicht 5 Leute ein und wird nochmal eingesammelt, dann hat man 4 Plätze gemacht, aber dass ich eher echt entspannt und noch mit Kontrolle über Bovinen, Col de la Foclasse, gerade den steilen Downhill dann nach Trient, dass ich dann, sag ich mal, noch solide aus Trient rauskomme und dann überlasse ich es den Göttern.
Gerade Trient ist super fies. Also Trient, da denkst du, okay, jetzt bin ich in Trient und der Col de Balm ist nah, aber dann läuft man ja erstmal dieses lange Schotterteil da hinten ins Tal rein und dann diesen fiesen Anstieg hoch und da hat es mich letztes Jahr komplett gebrochen, tatsächlich. Und ich glaube, das war wirklich mein größtes Learning. Ich weiß noch, wir haben uns nach dem OCC letztes Jahr irgendwo, ich glaube, du kamst gerade vom UTMB-Film runter. Fluss. Ja. Und da hast du gesagt, oh, du bist ein bisschen zu schnell losgelaufen. Irgendwie sowas.
Ja.
Und da war das aber bei mir im Kopf noch nicht so weit, dass ich das akzeptieren und zugeben konnte. Da habe ich dich ziemlich grantig angemacht und gesagt, nein, ich bin nicht zu schnell losgelaufen. Es war was anderes. Im Nachhinein bin ich...
Ich hoffe, ich habe es ein bisschen dezenter formuliert.
Hast du auch. Ja. Aber es war auf jeden Fall so, dass ich zu schnell losgelaufen bin und ich habe mich mitziehen lassen und dann war halt auf einmal so, boah, ich bin gerade Sechste und Caitlin Fielder ist hinter mir und ich, boah. Und all das darf aber... An dem, also beim OCC, es kann sich bis zuletzt so viel verändern und so viel passieren, weil einfach die ganze Zeit fiese Sachen kommen. Ich meine, 2022 war ich mit der Lina Elcott im Sprintfinish um 10 und 11.
Ja.
Und da hat sie mich auf dieser blöden Brücke vor Chamonix noch überholt. Also es ist ständig überall noch eine Gefahr, dass irgendwas noch passiert. Und deswegen.
Wir sagen nicht Gefahr, wir sagen Chance.
Chance, je nachdem, wer man jetzt ist.
Chance. Das ist eine Chance und keine Gefahr.
Und deswegen ist es halt so wichtig, diese Strecke auch wirklich als das zu nehmen, was sie ist, nämlich ein recht richtig anspruchsvoller Ultralauf. Und nicht die kleine Schweizer Schwester oder wie es so schön auf der Webseite heißt, sondern wirklich ein zartes Teil. Und das, so gehe ich es ein bisschen ran.
Ja. Eine der großen Debatten, die ich auf den anderen Podcasts, amerikanischen Podcasts aufgeschnappt habe, ist, wird Jill Wormsley seine Stöcke benutzen? Hm. Das sieht man beim OCC eigentlich im Elitefeld gar nicht.
Mal in Arias.
Ja?
Ja, okay, mal in den Stängen.
Mal in Arias. Läuft alles mit Stöcke.
Ja, eben. Der hat.
Was hat der da mit Stöcken?
Nee.
Habt ihr da jemals drüber nachgedacht, ob Stöcke vielleicht besser sein könnten beim OCC?
Ich bin 2023 mit Stöcken.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr welche mit? Vielleicht.
Also, ich kann sagen, ich laufe auf jeden Fall nicht mit Stöcken. Ich kannte es nämlich gar nicht. Und 2023 hat sich das bewiesen, dass ich das nicht kann. Wobei ich sagen muss, im Flegère-Anstieg haben sie mir geholfen, weil ich krampfende Waden bis zum Gehen nicht mehr hatte. Ich laufe nicht mit Stöcken, Sven.
Ich habe auch lang und breit drüber nachgedacht und auch mit Eli und Taylor drüber geredet. Und wir haben sehr früh entschieden, dass ich ohne Stöcke laufe. Weil dann muss man sich ja auch relativ früh im Training dafür entscheiden, laufe ich alles oder gehe ich alles? Also auch im Training dann das Training hinweg.
Mhm. Aber, Entschuldigung, dass ich da jetzt voll
reingehe. Ja, grätsch rein.
Würdest du sagen, Stöcke sind nur ein Tool, das man beim Gehen benutzt?
Vorsicht.
Ich
wollte noch differenzieren.
Wir reizen hier eine Stunde.
Wenn wir uns die Anstiege anschauen, bis Bovin kann ich auf jeden Fall laufen. Und Bovin wäre für mich der Anstieg, wo die Stöcke am besten einsetzbar sind, weil es sehr gleichmäßig ist und technisch relativ einfach. Also es ist nicht so tief, also nicht mehr so tiefe Steine und so. Und du könntest schön 1-1 Stock.
Auch mit den Stöcken laufen.
Ja, eben, auch laufen mit den Stöcken. Aber dann die Anstiege, vor allem Col de Balme, wo man denkt, man macht nicht so viel Höhenmeter, bis man da hinten ist. Mhm. Bis man da hinten ist, sind es schon so 250 Höhenmeter und Col de Balme sind 750, 800 Höhenmeter. Mhm. Und dann dieses Zickzackstück sind ja immer nur diese Klappen. Und da mit den Stöcken ist halt nicht so geil.
Mhm.
Und dann La Flechère hängt man sich da wie selber mit den Stöcken, selbst wenn man die steilen Stücke gehen muss. Wenn du Stöcke in den Händen hast, dann ist deine Hemmschwelle wieder loszulaufen, wenn diese Flachpassagen und diese kurzen Bergabpassagen kommen, die Hemmschwelle wieder zu laufen relativ groß. Und das sind halt immer wieder ein paar Sekunden, wie du liegen lässt. Ich sag, wenn du da oben auf die Pische kommst, denkst du halt, Alter, bin ich ein Vollidiot, ich hätte so gern Stöcke. Aber das sind halt 8 Minuten. Oder 10.
Die letzten, Höhenmeter sind eine Skipiste.
Ja, eben, genau. Und da würde ich sagen, sind Stöcke hilfreich. Aber dann hast du halt die Dinger auch schon 50 Kilometer im Rucksack. Mhm. Also ich glaube, und Jim kann es locker laufen. Hm. Der ist ja auch beim UTMB bei La Flechère dann am Ende gelaufen.
Okay.
Und hat seine Stöcke ein bisschen umgeschleift. Hat es schon gut benutzt, aber er hat auch gewonnen. Aber ich würde sagen, der läuft es halt locker.
Okay. Nach diesem Nerd-Talk vielleicht mal eine weichere Frage. ich war gestern auf Mont Blanc und habe sogar auf Mont Blanc einen Promi getroffen. Und es hat nämlich der Western States-Sieger, Caleb Olsen, überholt. Ich habe ein Selfie gemacht. Von daher die Frage, habt ihr schon jemanden getroffen? In Chamonix laufen wir lauter im Elite-Läufer rum. Okay, ihr seid im Terex, Charlies, Fischer, Dumpf, Magisch, sehr ständig. Krasse Läufer. Oder gibt es vielleicht jemanden, den ihr gern treffen würdet?
Also, ich habe Sarah Alonso auf Flegère oben getroffen. Die war aber dermaßen in ihrem Tunnel drin, dass das ein sehr kurzes Vergnügen war. Ansonsten muss ich aber wirklich sagen, und die Rosanna habe ich auch getroffen beim Training tatsächlich. Ich habe jetzt nicht so das Bedürfnis, irgendwen zu treffen, muss ich sagen. Ich halte mich super gerne sehr versteckt in unserem Chalet auf. Und
wie gehst du damit um, wenn dich jemand trifft?
Das
Fans.
Wir haben da gestern erst im Podcast bei unserer Aufnahme drüber gesprochen. Ich finde das super schön, wenn mich jemand anspricht und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, deswegen halte ich mich jetzt gerade so ein bisschen da oben in unserem Safe Space. Also ich merke einfach, ich habe vorhin schon ein bisschen gesagt, jetzt ist so ein Schalter umgelegt bei mir und jetzt bin ich einfach schon so ein bisschen im Tunnel und in dieser Phase ja, bin ich einfach sehr, sehr...
Jetzt ist die weiche Frage doch wieder umgekippt. Das ist eine tiefe Frage.
Ja. Nee, aber ich also in dieser Woche trifft man genügend Leute, wann auch immer das passiert. Wie du richtig sagst, wir sind umgeben von unfassbar großen Namen die ganze Zeit. Deswegen, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, in die Stadt zu gehen und irgendwen zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, mal schauen. Da wird bestimmt noch der ein oder andere Fan-Moment, sage ich mal, passieren die Woche. Ist es bei dir? Wen willst du treffen, Sven?
Wir hatten so richtig witzige Situationen bei unserem Longrun vor ein paar Wochen. Sind wir von Valossin praktisch auf dem CCC-Kurs nach Trient und dann von Trient Ostsee wieder nach Le Tour oder Argentier im Longrun. Und dann kamen uns ein paar Leute entgegen und es war Ugo Deck, Janosch, Kowalczyk und ich. Und wirklich 4 oder 5 Leute haben sie gesagt, oh, da ist Hayden Hawks. Das ist nicht alles angekommen. Ich dachte so, es passt so gar nicht. Die schauen einfach komplett unterschiedlich aus. Sie haben was Unterschiedliches.
Nicht den gleichen Sponsor.
Ein komplett falscher Sponsor. Und dann irgendwo hat immer nur so gesagt, yes, it's Hayden Hawks. It's Hayden Hawks. Ich glaube, die haben sich richtig gefreut, dass sie jetzt Hayden Hawks gesehen haben. Aber sonst habe ich noch
nichts. Aber es war ja nicht gewaltig.
Es war nicht
gewaltig. Schnurrbart.
Ja, weiß ich nicht. Aber die sehen halt einfach komplett anders aus.
Ja.
Anthony Costales haben wir in der Woche ein paar Mal getroffen. Der ist eigentlich auch ganz lustig. Der war schon mal 3. bei Western States 2023. Im Jahr von Janusz Kowalczyk hat er auf Black Canyon gewonnen und da sein Golden Ticket geholt. Daher kennen wir den. Dann hat er eine lange Verletzungsphase. Läuft für Nike. Wen ich vielleicht noch gern treffen würde, weil er einfach richtig witzig ist.
Sven, hau mal kurz alle Facts raus, die er weiß.
Oh nee, da können wir noch eine Weile sitzen. Wen ich gern noch treffen würde, weil er eigentlich immer richtig lustig ist, ist Drew Holman. Auch so ein richtiger Underdog. Ich glaube auch.
Aber das ist dann Nike.
Ja, läuft CCC, so viel ich weiß. Hat Lavaredo 80 gewonnen dieses Jahr. Und hat mir bei Canyons nach 45 Kilometer auf die Schulter getippt und hat gesagt, wir sehen uns im Ziel.
Und war weg.
Okay. Ja, der auch einer meiner Geheimfavoriten, weil der Kerl kann sich knechten. Das ist nicht
so. Was läuft der aus,
CCC, ziemlich sicher, ja. Ja, das ist vielleicht jemand, bei dem ich noch Hallo sagen würde in den nächsten Tagen, aber sonst, ich glaube, ich habe nicht so einen Fan-Moment. Ich denke, das sind alles normale Menschen.
Mhm. Ja. Es ist aber, also als Trailrunning-Fan wirklich was total Besonderes hier. Wir haben, als wir heute mit dem Auto abgeholt haben, war ein Fahrradfahrer vor uns. Der ist was runtergefahren vom Fahrrad und ihr Fahrradschloss, die musste anhalten, ist aufheben und so. Ah, ist ja Abby Hall, die Siegerin von Western States.
Ja, okay, aber wir stürmen vielleicht auch einfach ein bisschen.
Ja, jeder andere uns beim Essen hockt so.
Ja.
Ja. In meiner Helden habe ich gestern auch noch zufällig gesehen, Brian Powell, den Gründer von Iron Far.
Ja.
Also als so Medienschaffender, so ist das schon wie jemand Besonderes. Und der läuft halt auch einfach irgendwie so rum. Und es ihm war es noch unangenehm, Hallo zu sagen. Ich habe das dann noch nicht gemacht und so. Aber es ist irgendwie schön, dass irgendwie alle wie zusammenkommen.
Genau. Kimi, vielleicht auch schon fast ein bisschen abschließend. Wir sind glaube ich schon
lange. Ja, eine Abschlussfrage stelle ich auch noch.
Ja, ja. Ich habe auf Instagram gesehen, dass du ja auch gerne liest. Und du hast im Moment einen ziemlich dicken Schinken in der Hand gehabt, nämlich Rule of Wolves, Thron aus Nacht und Silber. Es ist also ein Fantasy-Roman, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich wurde also neugierig, worum geht's da? Und ich habe so ein bisschen geguckt, was steht da auf dem Klappentext? Also es geht um einen König, der mit seinen Dämonen ringt, ja, um eine Sturmhexe, deren schlimmster Feind zurückgekehrt ist und so. Also ganz spannend klingt das. Du hast doch mal gesagt, dass du gerne epische Soundtrack-Musik so ein bisschen beim Laufen hörst. Jetzt die Frage, versetzt du dich manchmal beim Laufen auch in so eine, bisschen so eine Welt, um dich auch selber so ein bisschen zu pushen, wo es wirklich so um Gut und Böse irgendwie geht. Also nutzt du diese Eindrücke, die du halt durch die Literatur bekommst, durch Musik, auch um dich als Läuferin sozusagen anzutreiben? Oder bin ich da völlig auf der falschen Fährte?
Das ist eine coole Frage. Ich muss sagen, dieses Fantasy-Lesen, das mache ich noch gar nicht so lange. Das mache ich erst seit diesem Jahr. Also diese Grisha-Verse-Reihe da, die ist auch meine erste Fantasy-Reihe, die ich lese. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, hast du da schon recht mit deiner Vermutung? Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir bei jedem Lauf denke, ich habe ein Cape an und rette die Welt. Aber
anzukommen sind alle runter mit den Elfenohren auf, aber so weit ist es
noch. Und mit so einer Boombox, wo Herr der Ringe Soundtrack läuft. Oh Gott, nee.
Stimmt,
aber, wär cool. Nee, aber ich mag es tatsächlich ganz gern, deswegen höre ich ja so viel Musik beim Laufen, in irgendwelchen Welten zu verschwinden und mir einfach so ein bisschen zu erlauben, meine Kreativität laufen zu lassen. Und deswegen finde ich es ab und zu ganz cool. Ich habe da auch mit der Abby Woll eben drüber gesprochen. Man hat manchmal einfach so Gedanken im Kopf, so, weiß ich nicht, von einem epischen Zieleinlauf oder von einer Vorstellung von einem Rennen, wie das laufen könnte. Das sind ja auch so Fantasy-Momente, das ist ja auch nicht die Realität. Und deswegen war das schon ab und zu da, mich mir zu erlauben, da so ein bisschen abzudriften in so einer Welt. Mich pusht das schon, aber nur, wenn ich mental auch gut unterwegs bin. Dann funktioniert das gut, ja.
Ja, oder dass man sich auch besagt, so ich aktiviere jetzt meine Superkraft irgendwie und keine Ahnung, also es kann ja echt total hilfreich sein, wenn man so kleine Tools hört, ja.
Ich glaube auch tatsächlich, das ist so ein bisschen, warum es mir so hilft, wieder Musik im Wettkampf zu hören. Das mache ich seit diesem Jahr wieder. Und
ist deine Playlist öffentlich?
Nein. Und das hilft mir tatsächlich, in genau diese Welten abzudriften, wenn ein Wettkampf, bei dem Wettkampf tatsächlich auch, und eben nicht so arg in das Leiden zu kommen oder was auch immer, sondern bin dann halt irgendwie im Kopf ganz woanders. Ich fokussiere mich natürlich schon auch auf den Lauf, aber das funktioniert für mich richtig, richtig gut.
Und wie im Fantasy-Roman Der König kämpften ja im Ultraschwell auch vielleicht mit inneren Dämonen und so weiter. Also ich fand, da gab es ganz schöne Parallelen. Ne? Ja. Genau.
Ja, doch, ignoriert. Ja. Ich muss noch eine Frage stellen, die ein bisschen über die ITMB-Woche hinausgeht. Ende September ist ja auch eine Weltmeisterschaft im Trailrunning. Ihr beide seid nicht am Start und ich lege mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ihr beide hättet da auch eine sehr gute Figur abgegeben im deutschen Trikot. Und daher kurz und prägnante Frage, keine Lust, keine Zeit, hat euch keiner gefragt.
Magst du anfangen?
Spicy Topic. Spicy Topic, schwierigste Frage, kommt zum Schluss.
Ja. Spicy Topic, es hat... Ich will jetzt da keinen Fass aufmachen, ich nenne jetzt den einfachsten Grund und sage, am gleichen Morgen ist Katschka. Das ist bei uns Key Event und ich habe auch keine Quali für
Rennen der Türkei.
Nächstes Jahr, genau. UTMB Rennen der Türkei. Hat mehrere Gründe, dass ich da hingehen will. Ich war jetzt schon 2 Jahre in Folge in der Türkei. Ich fand es jedes Mal cool. Es ist, glaube ich, eine krasse Region da oben an der georgischen Grenze. Also, um das den Leuten einzuordnen, es ist sehr weit.
Nicht abschweifen, Sven.
Genau, dass ich das Rennen cool fand. Ich habe noch keine Quali und
Ja,
ich habe das Gewanzen, vielleicht mit den Qualifikationen zu spielen als DLV.
Okay, das reicht mir in dem Fall als Antwort.
Ich muss sagen, am Anfang des Jahres habe ich gesagt, ich habe kein Interesse, ich will nicht, ich fühle es nicht. Und dann hat sich das aber ein bisschen gewandelt über die Monate, vor allem nach dem Corsa habe ich mir dann gedacht, okay, diese technischen längeren Sachen, vielleicht liegt es mir gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Und dann habe ich die Nominierung gesehen. Und dann habe ich gesehen, auf dem Short Trail sind es nur 2 Frauen, nämlich Sarah und Daniela. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, jetzt kommt dann nicht mal ein Team zustande. Und
ja,
habe mich richtig über mich selber geärgert, dass ich es nicht mal versucht habe, reinzukommen. Ich meine, ich hätte ein Quali-Rennen laufen müssen. Das habe ich tatsächlich durch meine anfängliche, ich habe kein Interesse, gar nicht gemacht. Ich wurde schon von der DLV angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte. Da war es auch noch so, dieses mir nicht so Lust. Und ich glaube, dementsprechend war das dann in deren Köpfen, ja, die Kimi hat eh nicht so Interesse. Das hat mich dann im Nachhinein, muss ich sagen, schon geärgert, dass ich mir gedacht habe, okay, schade, jetzt ist dann nicht mein Team zustande gekommen. Hätte cool werden können, wir wären ein starkes Team gewesen. Und deswegen muss ich sagen, ist es ein bisschen in dem Fall von mir eine verpasste Chance gewesen. Und das nehme ich auch ein bisschen auf meine Kappe. Also das habe ich einfach zu spät bemerkt, dass ich es eigentlich gern machen würde.
Next Chance in 2 Jahren Südafrika.
Voll geil. Also das habe ich gesehen und gedacht, ja, okay. Dort werde ich es
ein. Die schwitzen jetzt auch richtig und wollen dieses Jahr doch noch ein Team in Schick.
Ja, aber anderes Thema.
Komm, jetzt darf ich nörden.
Ja. Das wird jeder machen.
Zuschauer können jetzt abschalten.
Reinbleiben. Das machen wir.
Jetzt werden die brisanten Themen besprochen.
Okay, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr hier zu uns gekommen seid in unser Chalet. Wir wünschen euch ja ein gutes Rennen, dass ihr das erreicht, was ihr euch vorgenommen habt.
Und an euch da draußen, wir sprechen morgen über den CCC. Da haben wir Lotti Brinks zu Gast und Arne von Two Peaks. Und Mittwoch sprechen wir über den UTMB mit Hannes Namberger und Lars Schweitzer. Und Katharina Hartnut hat uns auch ein Interview gegeben. Genau. Also schaltet wieder ein und dann ciao.
Ja, viel Glück euch beiden. Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao.